Es geht heute um Verwandlung, Verwandlung von dem, in dem wir häufig leben, in das, was Gottes Realität ist. Und der Vers dazu steht in Römer 12, Vers 2 und ich lese euch den mal erstmal vor. Deshalb orientiert euch nicht am Verhalten und an den Gewohnheiten dieser Welt, sondern lasst euch von Gott durch Veränderung eurer Denkweise in neue Menschen verwandeln. Dann werdet ihr wissen, was Gott von euch will. Es ist das, was gut ist und ihn freut und seinem Willen vollkommen entspricht. Kannst du mich hier vorne ein bisschen leiser machen? Ich höre mich so laut hier vorne. Ich probiere es mal weiter. Ich fand diesen Vers, als ich darüber nachgedacht habe, was ich darüber sage, ich fand ihn sehr herausfordernd, weil schwer zu transportieren in seiner Tiefe. Und ich bin dann auf einen Ansatz gestoßen, wie ich hoffe, dann besser mit euch teilen zu können. Und zwar bin ich auf ein Lied gestoßen, das auf eine bestimmte Art und Weise diese Aussage aus diesem Text mit Leben füllt. Wie ein Beispiel für das, wie man das mit Leben füllen kann, weil es ja ein sehr abstrakter Vers ist. Und das Lied, um das es da geht, heißt No Longer Slaves, keine Sklaven mehr. Die Leute, die am Rand saßen, haben da Liedzettel zugefunden. Gleich wird ein Video eingespielt von diesem Lied. In diesem Video sind englische Untertitel dran. Das heißt, da es nicht so viele Kopien sind, bitte ich diejenigen, denen die englischen Untertitel aus dem Video reichen, die einfach weiterzugeben an diejenigen, die die deutsche Übersetzung brauchen, die nur auf dem Blatt steht. Um da mal so reinzukommen in das Lied, möchte ich das euch einmal auch vorlesen, bevor wir gleich Film abmachen. Du löst meine Gebundenheit mit einer Melodie. Du umgibst mich mit einem Lied. Ein Lied der Befreiung von meinen Feinden, bis alle meine Ängste mich verlassen haben. Ich bin kein Sklave der Angst mehr, denn ich bin ein Kind Gottes. Schon im Bauch meiner Mutter hast du mich erwählt. Liebe hat meinen Namen gerufen. Ich bin wiedergeboren in deine Familie. Dein Blut fließt durch meine Adern. Du teilst das Meer, sodass ich geradewegs durchgehen kann. Alle meine Ängste wurden in vollkommener Liebe ertränkt. Du hast mich gerettet, sodass ich aufstehen und singen kann. Ich bin ein Kind Gottes. Film ab. Dieses Lied da unten gesehen, kommt von Bethel Music. Bethel Music ist quasi der Musikableger der Bethel Church in Kalifornien. Und die Vineyard Speyer, die ja sowas wie, die ist ja unsere Netzwerk-Muttergemeinde, kann man ja so ein bisschen sagen, die hat sich ganz viel von dort geholt. Also die leben ganz viel von dem oder versuchen da ganz viel von dem mit Leben zu füllen, was die dort auch machen. Und ich fand dieses Lied total cooles Beispiel, wie man diesen Vers mit Leben füllen kann. Ich versuche jetzt mal in den nächsten 5 Minuten euch so ein bisschen diesen Hauptgedanken von diesem Bibelvers aufzuschlüsseln, auch mit Hilfe von dem Lied. Und danach kommen noch mal so ein bisschen ein paar Details. Also wer die nächsten 5 Minuten gut aufpasst, der ist, glaube ich, hat das Wichtigste mitgenommen. Und dann gibt es noch ein bisschen Sahnehäubchen. Der erste Teilaussage von dem Vers. Ich habe das versucht, diese 3 Teilaussagen, die da drin sind, farblich zu markieren, damit man das ein bisschen besser auseinandergedröselt bekommt, ist: Orientiert euch nicht am Verhalten und an den Gewohnheiten dieser Welt. Ein Beispiel für eine Gewohnheit dieser Welt ist, dass diese Welt geprägt ist von Angst. Menschen machen ganz viele Dinge, auch ganz gewöhnliche Dinge, aus Angst. Zum Beispiel kaufen Menschen Dinge. Das ist ja ganz normal, kann gut oder schlecht sein. Aber viele Dinge werden auch aus Angst gekauft. Zum Beispiel aus Angst, weil es ein gewisses Statussymbol ist, etwas zu haben, damit man irgendwo dazugehört. Man hat Angst, nicht dazuzugehören, deswegen kauft man Dinge. Oder aus Angst schreiten Menschen nicht ein, wenn sie irgendwo Unrecht sehen. Einfach so auf der Straße. Aber sie schreiten nicht ein, weil sie haben Angst vor dem, was vielleicht passieren könnte, vor Konsequenzen. Oder aus Angst vor Ablehnung gebe ich eine Ermutigung nicht weiter, wo ich den Eindruck habe, dass Gott zu mir spricht, dass ich jemandem ein gutes Wort weitergeben soll. Und ich denke so, vielleicht kann der damit gar nichts anfangen oder vielleicht kommt er mir komisch und ich gebe es nicht weiter. Aus Angst, sich und seine Familie vielleicht mit dem Traumberuf nicht ernähren zu können, entscheidet sich ein junger Mann dazu, was Gescheites zu studieren oder zu lernen, wie man im Schwabenland sagen würde, wo ich herkomme. Oder aus Angst vor Überforderung entscheidet sich eine junge, aber wohl alleinerziehende Mutter dazu, ihr Kind abzutreiben, weil sie Angst davor hat, vor der Überforderung. All diese Dinge können passieren, weil Menschen Angst haben. Das heißt, Angst ist ein ganz essentieller Teil von dem, was wir in dieser Welt als etwas Gewöhnliches, als etwas Normales erleben. Und in diesem Lied heißt es aber, seid nicht Sklaven der Angst. Ich bin kein Sklave der Angst mehr. Sondern, das ist die zweite Aussage, lasst euch von Gott durch Veränderung eurer Denkweise in neue Menschen verwandeln. Im Bild des Liedes, du bist ein Kind Gottes. Da wird ein Gegensatz aufgespannt. Ich kann nicht gleichzeitig ein Sklave der Angst sein und ein Kind Gottes. Ich muss mich entscheiden. Ich lebe entweder in der Realität, Sklave der Angst zu sein, oder ich lebe in der Realität, ich bin ein Kind Gottes. Und dieses Spannungsfeld spannt dieses Lied auf und dieses Spannungsfeld in etwas allgemeinerer Form spannt auch dieser Vers auf. Und drittens, dann werdet ihr wissen, was Gott von euch will. Es ist das, was gut ist und ihn freut und seinen Willen vollkommen entspricht. Im Bild des Liedes, wer die Realität der Gotteskindschaft erfährt, der begreift und lebt und erlebt, dass seine Ängste ihn verlassen und dass Gottes Wunder und Wirken in seinem Leben immer mehr Raum bekommen, dass es immer mehr Realität wird. Diese drei Punkte, ich habe versucht, mal so ein bisschen so ein Muster aufzuarbeiten. Das Muster, das hinter dem ersten Punkt steht, ist, es geht um menschliche Realität. Was erleben wir als menschliche Realität in unserem Leben? Und der zweite Teil des Verses, da geht es um göttliche Realität. Was ist denn eigentlich das, was Gott als Realität definiert? Vor ein paar Jahren hat meine Frau und ich ein Gespräch mit einer Freundin von uns. Und das muss ich mich heute noch daran erinnern, weil es genau um dieses Thema ging. Es gab zwei Positionen in diesem Gespräch. Und es ging um die Frage, was ist denn eigentlich Realität? Ist Realität das, was ich Tag für Tag erlebe, was ich fühle, schmecke, rieche, spüre? Ist das Realität? Und die andere Position in dem Gespräch war, dass das, was Gott als Realität definiert, dass das auch Realität ist. Und wir haben gemerkt in dem Gespräch, man muss sich entscheiden. Entweder man lebt in der Realität, die ich erlebe, fühle, spüre, schmecke, oder ich lebe in der Realität, die Gott als Realität definiert. Und das macht einen Unterschied. Und dieser Unterschied ist quasi das, was der dritte Teil des Verses ausmacht, nämlich die Auswirkungen der Verwandlung. Also wenn man die Verwandlung von menschlicher Realität in göttliche Realität durchvollzieht, wenn man die Perspektive wechselt, was hat das für Auswirkungen auf mein Leben? Und die Auswirkungen auf mein Leben hier in dem Vers ist, dann werdet ihr wissen, was Gott von euch will. Es ist das, was gut ist und ihn freut und seinem Willen vollkommen entspricht. Im Bild des Liedes heißt das, die menschliche Realität ist, wir leben als auf dieser Welt als Sklaven der Angst in vielerlei Hinsicht. Die göttliche Realität ist, du bist aber ein Kind Gottes. Und die Auswirkung der Verwandlung ist, dass wenn man diesen Perspektivwechsel vollzieht, dass man dann dass Gottes Realität zur eigenen Realität wird. Wir reden ja häufig von Wundern. Und ich habe mich gefragt, was für eine Perspektive nehme ich eigentlich ein, wenn ich von einem Wunder spreche? Also ein Wunder ist ja etwas, wo ich mich wundere. Ich wundere mich, dass etwas passiert. Wann wundere ich mich denn, dass etwas passiert? Ich wundere mich dann, wenn es nicht der Realität entspricht, in der ich eigentlich normalerweise lebe. Wenn es nicht meinem normalen Erleben entspricht. Das heißt, für einen Menschen, der in menschlicher Realität lebt, ist ein Wunder, wenn plötzlich Gottes Realität durchbricht und etwas passiert, was in dieser Welt nicht möglich ist. Wenn also zum Beispiel ein Tauber, für den gebetet wird, plötzlich hört er wieder. Das wäre jetzt für jemanden, der in menschlicher Realität lebt, ein Wunder. Und ich habe mich dann gefragt, was wäre denn ein Wunder, wenn man das Ganze aus göttlicher Perspektive betrachtet? Wenn man also die Perspektive einnimmt, ich sage jetzt mal, Gott hat uns mit Ohren geschaffen. Das heißt, ich gehe mal davon aus, er möchte auch, dass wir hören können. Das heißt, wenn jemand nicht hören kann, dann ist das ein Ausdruck dessen, dass irgendwo menschliche Realität ein anderes Bild hat, als das, was Gott eigentlich möchte. Das heißt, Gott möchte, dass Menschen, die nicht hören können, dass die hören können. Das heißt, jemand, der aus göttlicher Perspektive lebt und für jemanden betet, der taub ist, müsste der sich eigentlich wundern, wenn der nicht gesund wird. Einfach mal das Ganze auf den Kopf gestellt. Und ich glaube, das ist das, worum es in diesem Vers geht. Es geht um den Wechsel der Perspektive heraus aus der menschlichen Realität, die uns reinzieht. Die Kräfte dieser Welt ziehen uns dahin, dass wir in ihr gefangen sind, dass wir denken, wie diese Welt denkt. Und es passiert nicht einfach so, dass man Gottes Perspektive einnimmt. Es ist ein Wunder, wenn man Gottes Perspektive einnehmen kann. Ein Stück dieses Wunders erlebt, glaube ich, jeder, der in seinem Leben eine Entscheidung für Jesus Christus trifft. Und in dieser Zeit, wo das passiert, wo man plötzlich merkt, dass Dinge sich verändern, dass man an Dinge eine andere Perspektive einnimmt, dass man Dinge plötzlich versteht, die man vorher nicht verstehen konnte oder verstanden hat. Aber dieser Weg geht weiter und diese Verwandlung geht weiter. Ich möchte diesen Kontrast zwischen menschlicher Realität und göttlicher Realität nochmal in 2, 3 Beispielen nochmal ein bisschen genauer ausführen. Jesus hat ganz massiv in diesem Konflikt dieser Realitäten gelebt und das hat auch ganz viel von seinem Wirken ausgemacht. Nur mal 2 kleine Beispiele. Menschliche Realität in den Zeiten, in denen Jesus gelebt hat, wurde ganz maßgeblich in geistlichen Dingen definiert durch das, was die Pharisäer als richtig und falsch definiert haben. Was sie definiert haben, was man darf und was man nicht darf. Zum Beispiel haben sie gesagt, der Sabbat ist der Tag, an dem Gott geruht hat und deswegen sollen wir Menschen auch an diesem Tag ruhen. Und dann haben sie gewisse Dinge definiert, damit das auch nicht passieren kann. Zum Beispiel haben sie definiert, dass man zum Beispiel auch nicht am Sabbat heilen darf. Weil da würde man ja irgendetwas tun. Und damit man wirklich ruht, soll man auch nicht heilen am Sabbat. Ein anderes Beispiel für menschliche Realität zu Zeiten Jesu war der Umgang mit Ausgestoßenen der Gesellschaft. Also gewisse Menschen, zum Beispiel Menschen, die nicht jüdischen Glaubens waren, waren für Juden unrein. Das heißt, man durfte nicht in das Haus von demjenigen gehen. Auch gewisser gesellschaftlicher Kontakt war ihm nicht erlaubt. Es betraf aber verschiedene Menschengruppen, auch zum Beispiel Kranke mit gewissen Krankheiten betraf das. Und Jesus ist in diese Konflikte reingegangen, weil er gesehen hat, dass diese menschliche Realität, die dort von der geistlichen Elite definiert worden war, dass die nicht mit dem übereinstimmt, was Gott eigentlich möchte und was Gottes Perspektive ist für unser Leben. Und deswegen ist er in einen massiven Konflikt getreten und hat bewusst provoziert und hat am Sabbat Menschen geheilt. Was für eine Unverschämtheit. Er hat was Gutes getan und Gottes Wunsch ist es, dass Menschen heil werden und es spielt keine Rolle, ob es Montag bis Samstag oder Sonntag oder Sabbat, wie auch immer, ist. Und deswegen hat er bewusst dieses Regelwerk durchbrochen und sich bewusst in die Provokation mit der geistlichen Elite damals gegeben. Und er hat bewusst Umgang mit den Ausgestoßenen der Gesellschaft, also ganz besonders mit denen gehabt, mit Sündern, mit Zöllnern, wie auch immer, mit Kranken, und hat damit gesagt, nein, alle Menschen haben vor Gott den gleichen unschätzbaren Wert. Und das hat er mit Leben gefüllt. Und das sind jetzt nur kleine Beispiele. Und wenn man das mal auf die heutige Zeit überträgt und man guckt, was gibt es denn heute zum Beispiel für ein Beispiel, kann ich das Thema Flüchtlingskrise nehmen. Wir haben eine Situation, in der ganz viele Menschen, ich soll gerne eine Wechselfolie machen, in der Menschen Angst haben um den aktuellen Status quo. Sie fürchten sich um ihren Wohlstand, haben Angst vor dem Fremden, was vielleicht reinkommen kann, haben Angst davor, Komfortzone zu verlassen. Und das führt eben dazu, dass Menschen sich versuchen abzuschotten, dass Menschen sagen, okay, wir verstehen ja, dass es gewisse Notwendigkeiten gibt, aber am besten nicht von meiner Haustür. So, das ist das, was wir erleben, auch in der politischen Diskussion, in der gesellschaftlichen Diskussion. Und was ist Gottes Sichtweise dazu? Ich habe ein paar Verse gefunden, und zwar in Jesaja 58, Vers 7. Dort steht, ich möchte, dass ihr euer Essen mit den Hungrigen teilt und heimatlose Menschen gastfreundlich aufnehmt. Wenn ihr einen Nackten seht, dann kleidet ihn ein. Verleugnet euer eigenes Fleisch und Blut nicht. Wenn du so handelst, wird dein Licht aufleuchten wie die Morgenröte. Deine Heilung wird schnelle Fortschritte machen. Deine Gerechtigkeit geht dir dann voraus und die Herrlichkeit des Herrn folgt dir nach. Dann wirst du rufen und der Herr wird antworten. Du wirst um Hilfe schreien und er wird antworten. Hier bin ich. Entferne die Unterdrückung aus deiner Mitte. Lass die höhnischen Fingerzeichen und das Trügerische reden. Öffne dem Hungrigen dein Herz und hilf dem, der in Not ist. Dann wird dein Licht in der Dunkelheit aufleuchten. Und das, was dein Leben dunkel macht, wird hell wie der Mittag sein. Dann wird dich der Herr beständig leiten und dir selbst in Dürrezeiten innere Zufriedenheit bewahren. Er wird deinen Körper erfrischen, sodass du einen soeben bewässerten Gärten gleichst und bist wie eine nie versiegende Quelle. Ich finde es krass, was für ein Segen da drauf liegt, mit Menschen das Brot zu teilen und Menschen Obdach zu geben. Und das ist göttliche Realität, das hat Gott in seinem Wort als Realität definiert. Und wenn wir menschlich was anderes leben, werden wir auch was anderes ernten als das, was Gott in seinem Wort auch versprochen hat, was er tut. Aber das sollen eben einfach nur Beispiele sein. Ich glaube, jeder von uns hat auch ganz persönliche Beispiele, wo menschliche Realität in unserem Leben Fuß gefasst hat und ganz tief verankert ist und verwurzelt ist, und die uns davon abhält, überhaupt diese göttliche Realität zu verstehen, wie Gott es überhaupt gemeint hat. Und dann können wir natürlich auch nicht diesen Übergang machen. Jetzt ein paar der Details, der Sahnehäubchen dazu. Ich habe mir ein paar Wörter rausgepickt, die in diesen Versen oder diesem Vers sehr die dem Ganzen nochmal eine besondere Note rausgeben. Das eine ist das Wort Verwandlung. Wir hatten in dem zweiten Teil des Verses, heißt es, sondern lasst euch von Gott durch Veränderung eurer Denkweise in neue Menschen verwandeln. Lasst euch verwandeln. Ich habe mal nachgeguckt, was für ein Wort im griechischen Urtext da unter Verwandlung steht. Und da steht das Wort Metamorphose. Metamorphose, das sagt uns auch schon was. Das heißt so viel wie Meta heißt ändern und Morphose ist quasi die Gestalt. Also es geht um die Veränderung der Gestalt. Und Veränderung der Gestalt, das typische Bild, das wir dazu kennen, ist eben die Raupe, die sich in den Kokon einnistet und dann irgendwann als Schmetterling wieder rauskommt. Was passiert da, wenn eine Raupe es macht? Eine Raupe schafft zumindest die Grundlagen dafür. Die frisst sich ordentlich was an, sucht sich ein gutes Plätzchen und spinnt sich ein. Aber das ist dann auch schon alles, was die Raupe tun kann. Und so ist es, glaube ich, auch mit uns. Wir können gewisse Grundlagen schaffen, dass diese Verwandlung von der menschlichen Realität in die göttliche Realität passieren kann. Wir können offen dafür sein, wir können uns danach sehnen, die Lügen menschlicher Realität in unserem Leben zu entlarven, von Gott Realität, also Gottes Realität überhaupt erst zu erfahren. Und wir können uns danach sehen, dass Gott uns in diesem Prozess, was ja eigentlich ein jünger Nachfolgeprozess ist, mehr zu dem zu werden, wie Jesus ist, uns dort voranzugehen. Und diese Verwandlung zu vollziehen, das können wir uns wünschen. Und wir können Gott darum bitten und mit ihm darum ringen. Das ist der Teil, den wir tun können. Aber was wir nicht tun können, ist tatsächlich diese Verwandlung. Wir können uns nur verwandeln lassen. Wer sich nicht verwandeln lassen möchte, der wird auch nicht verwandelt werden. Und ich habe mich gefragt, warum spricht denn Paulus eigentlich von der Verwandlung des Denkens? Er könnte auch schreiben können, lasst euer Herz verwandeln. So, also quasi so unser, die Frage ist, warum dieses große und starke Gewicht auf dem Denken? Und da habe ich auch mal ein bisschen nachgeforscht. Offensichtlich scheint da unser Verstand eine besondere Macht zu haben, eine besondere Auswirkungskraft zu haben. Und da gibt es einen Vers im 2. Korintherbrief, und zwar im Kapitel 10, die Verse 4 und 5 sind das. Und da schreibt Paulus, wir setzen die mächtigen Waffen Gottes und keine weltlichen Waffen ein, um menschliche Gedankengebäude zu zerstören. Mit diesen Waffen zerschlagen wir all die hochtrabenden Argumente, die die Menschen davon abhalten, Gott zu erkennen. Mit diesen Waffen bezwingen wir ihre widerstrebenden Gedanken und lehren sie, Christus zu gehorchen. In diesem Vers geht es also darum, menschliche Gedankengebäude zu zerstören. Menschliche Gedankengebäude sind ein Bollwerk, die uns davon abhalten, Gottes Realität überhaupt erst zu verstehen und wahrzunehmen, und sind auch ein Bollwerk dagegen, dass wir dann diesen Übergang, diese Verwandlung von menschlicher Realität in göttliche Realität vollziehen können. Das heißt, der Kampf, den wir häufig kämpfen, findet hier oben statt. Und ich glaube, auch das kennen wir alle irgendwie, dass wir uns wünschen, wie es in dem Lied heißt, Gottes Kindschaft mit Leben zu füllen. Dass wir uns wünschen, das immer mehr zu spüren und zu erleben, was es heißt, Gott als Vater zu haben. Und was es heißt, damit auch Gottes Scheckkarte zu haben. Also quasi das Erbe, Gottes Erbe zu haben, dass Gottes Schatzhaus für uns geöffnet ist, dass wir dafür einen Schlüssel haben. Das wünschen wir uns, dass wir da mehr Zugang zu bekommen. Und trotzdem haben wir oft eine Perspektive der Versklavung. Leben wir oft mehr als Sklaven, merke ich auch für mich selber, als dass ich aus dieser göttlichen Realität heraus lebe. So, wir wünschen uns das und wir kriegen den Sprung nicht hin. Und vieles davon findet eben in unserem Kopf statt. Viele Barrieren sind in unserem Kopf. Deswegen ist die Verwandlung des Denkens, des Verstandes so wichtig und so wertvoll. Das nächste Detail, auf das ich nochmal eingehen möchte, steht im dritten Teil des Verses. Und zwar, ich lese nochmal vor. Dann werdet ihr wissen, wenn man diesen Verwandlungsprozess vollzogen hat, was Gott von euch will. Es ist das, was gut ist und ihn freut und seinem Willen vollkommen entspricht. Und ich habe mich gefragt, was ist denn eigentlich gut? Dieser Satz, Gott ist gut, wir hören ihn oft, aber ich glaube, es gibt doch viele von uns, die auch Zweifel haben. Ist Gott wirklich gut? Und ich habe mal nachgeguckt, was denn da eigentlich für ein Wort dahinter steckt, hinter diesem Gut, und zwar im Alten Testament, also im Hebräischen. Und habe Folgendes gefunden. Ich lese mal vor. Top, also dieses Wort, was gut heißt, bedeutet gut. Die Bedeutung des Wortes reicht sehr weit und kann in der Übersetzung abhängig vom Zusammenhang mit einer Vielzahl von Begriffen wie nützlich, erfreulich, wertvoll, schön, reichlich, wohlriechend, angenehm, gütig und so weiter wiedergegeben werden. Das Gutsein kann sich auf die Eignung eines Gegenstandes, einer Maßnahme, einer Person, eines Wortes für einen bestimmten Zweck beziehen oder allgemein die positive Lebensmöglichkeit ausdrücken. Ausgesagt vom Menschen kann es Schönheit oder Talent und Tüchtigkeit ausdrücken. Wenn etwas als gut vor Gott angesehen wird, dann stimmt es mit seinem Willen überein. Der Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen spricht von dem Wahrnehmen dessen, was dem Leben förderlich bzw. schädlich ist. Also nachzulesen in so einem Ding Elberfelder Studienbibel. Was mich begeistert hat, ist, was gut denn alles umfasst. Also gut ist ein ganz breiter Begriff und meint in der Essenz, dass all das gut ist, was dem Leben förderlich ist. Und dahinter steckt die Definition, alles, was gut ist, kommt von Gott. Und alles, was nicht gut ist, kommt nicht von Gott. Das heißt, auch alles, was dem Leben schädlich ist, kommt eben nach dieser Definition nicht von Gott. Und es gibt eine Situation im Neuen Testament, wo jemand Jesus anspricht und zu ihm sagt, guter Meister, und dann wird er schon unterbrochen und Jesus sagt, was nennst du mich gut? Niemand ist gut als Gott allein. Also auch Jesus füllt das mit Leben und sagt, nur Gott ist gut. Alles Gute kommt von Gott. Gott ist die Quelle alles Guten. Gott ist das Gute per Definition. Es gibt nichts, was gut ist, was nicht von Gott käme. Und das hebräische Denken ist ja ein Denken, das ganzheitlich funktioniert. Das heißt, gut gedacht und schlecht gemacht gibt es in dem Sinne nicht. Also wenn etwas gut ist, dann ist es sowohl gut gedacht als auch gut gemacht. Versteht ihr den Punkt? Und diese Frage nach dem, ist Gott wirklich gut, die ist total berechtigt und die ist ganz normal. Und wir müssen uns dieser Frage, wenn sie sich uns stellt, müssen wir uns der stellen. Und nur wenn wir dann einen Durchbruch haben, kommen wir auch in eine andere Gottesbeziehung rein. In eine Gottesbeziehung mit, ich bin ein Kind Gottes und was das alles für mich bedeutet, diese Fülle dessen werde ich nie erleben und erfahren können, wenn ich denke, ist Gott wirklich gut? Oder drückt er mir irgendwann nicht irgendeins fies in die Seite rein? Lässt mich irgendwas machen, was nicht gut für mich ist? Das steht uns im Weg. Und das ist eben auch ein Beispiel für diesen Übergang von menschlicher Realität. Was macht mein Denken aus? Was habe ich in meinem Denken als Realität erlebt und abgespeichert? Und dem, was ist göttliche Realität? Zu diesem dritten Teil des Verses gibt es auch noch andere Übersetzungen. Also das, was ich hier die ganze Zeit vorgelesen habe, kommt aus der Neues Leben Bibel. Also dieser Satz, dann werdet ihr wissen, was Gott von euch will. Es ist das, was gut ist und ihn freut und seinem Willen vollkommen entspricht. Das ist die Übersetzung, so in der Art und Weise findet man das auch in anderen deutschen Übersetzungen. Da geht es dann immer darum, dass wir die Möglichkeit haben, die Fähigkeit haben, zu prüfen und zu erkennen, was Gottes Wille ist. Wenn man sich das Ganze in der englischen Bibel anschaut, klingt das meistens ganz anders. Dann steht da irgendwas in der Form, ich habe das mal versucht zu übersetzen, so werdet ihr beweisen, was der gute und vollkommene Wille Gottes ist. Das, was da im Urtext steht, das lässt verschiedene Übersetzungsmöglichkeiten zu und offensichtlich hat sich im deutschen Sprachgebrauch die eine Richtung durchgesetzt und im englischen Sprachgebrauch eher die andere. Und ich glaube, beide sind wahr. Und hier steckt aber noch ein toller Gedanke dahinter, nämlich, dass wir als Jünger Jesu, als seine Nachfolger, wenn wir diesen Perspektivwechsel vollziehen in Gottes Realität, wenn Gottes Realität zu unserer Realität wird, dann sind wir Demonstratoren für Gottes Realität, für unser Umfeld. Wir sind also Menschen, die unserem Umfeld beweisen, was Gottes Wille ist. Dadurch, dass wir es leben, mit Leben füllen, dadurch, dass wir für Menschen beten und Gottes Realität plötzlich in menschliche Realität hereinbricht. Menschen geheilt werden zum Beispiel. Und ich finde beide Übersetzungen total wertvoll und möchte sie auch gerne nebeneinander stehen lassen. Aber ich fand, das gibt dem Ganzen nochmal eine neue Qualität. Ich bin nicht nur, dass ich irgendwie etwas für, ja, das ist wohl Gottes Wille, erkennen kann. Diese Erkenntnis ist ein wichtiger Schritt, aber ein wichtiger Schritt ist es auch, die Dinge zu tun und Menschen dadurch mit Gottes Realität in Berührung zu bringen. Wie kann man das Ganze denn jetzt anwenden? Wie kriegt man diesen Schritt hin von menschlicher Realität in göttliche Realität? Der erste wichtige Schritt ist eben Erkenntnis. Ich muss erst mal erkennen, in was für einer Realität ich eigentlich lebe und in was für einer Realität ich drin bin. Und der nächste wichtige Schritt ist dann, der klassische Ausdruck wäre Buße. Also Buße heißt so viel wie Umkehr. Ich erkenne etwas als falsch, wende mich davon um und gehe in die Richtung, was ich als richtig erkannt habe. Das ist das Bild von Buße, von Umkehr. Und Gott schenkt dann häufig einen Startschuss, dass er anfängt, Dinge in meinem Leben zu verwandeln. Und trotzdem ist es häufig ein Prozess, der auch lange dauern kann und wo ich mit Gott am Ringen bin. Und häufig ist es in diesem Prozess auch wertvoll, irgendeine Art von Begleitung zu haben. Menschen, die wissen, dass ich an dem Punkt wachsen möchte. Menschen, die auch mal nachhaken dürfen, ob das eine Art von Zweierschaft ist, ob das eine Art von Mentoring, von Seelsorge, wie auch immer ist. Es gibt ja ganz viele Modelle oder ob das ein Hauskreis ist, der sehr offen, sehr transparent voreinander ist. Es gibt sehr viele Möglichkeiten, gemeinsam unterwegs zu sein und diese Schritte zu gehen, wo man auch dann sein Versagen offen zugeben kann, sagen kann, hey, ich weiß, das ist das Ziel, wo ich hin will und das habe ich schon wieder so gelebt, Mist, und jetzt stehe ich wieder auf und komm, wir gucken da gemeinsam nochmal drauf, was hat denn eigentlich nicht funktioniert, welche Denkblockade hattest du? Das Problem ist nämlich häufig, dass wir lernen. Also Lernen ist ja was total Gutes, aber Lernen hat eben auch einen Nebeneffekt, nämlich den, dass ich etwas Gelerntes nicht so schnell wieder verlerne. Und wenn ich etwas Schlechtes gelernt habe, eine schlechte Gewohnheit, wie auch immer, oder eben etwas Schlechtes zu meiner Realität geworden ist, dann ist es nicht leichter rauszukommen. Wenn jemand von zu Hause gelernt hat, sehr sparsam mit Geld umzugehen, mit was dann sehr stark in Richtung Geiz so ein bisschen reinrutscht, dann ist das sehr, sehr schwer, da wieder rauszukommen und diese Gewohnheit zu verändern. Und unser Denken funktioniert eben wie eine Autobahn und man fährt immer in die gleiche Richtung und es ist ganz schwer für Gedanken, einen anderen Weg einzunehmen. Und man muss diesen Weg, am Anfang ist es ein Trampelpfad und man muss da ganz oft drüber laufen, bis man irgendwann es geschafft hat, dass man nicht mehr auf der Autobahn fährt, sondern dass man einen anderen Weg fährt, dass es eine neue Autobahn gibt, über die man fährt, dass eine neue Realität geworden ist. Und das ist der Grund, dass man häufig eben auch Begleitung braucht in solchen Prozessen, um tatsächlich langfristig diese Veränderung, diese Verwandlung mit Leben füllen zu können. Und ich fand auch dieses, für mich war dieses Lied, das ich einen habe spielen lassen, ein ganz tolles Beispiel dafür, wie man das auch mit Leben füllen kann. Also mein Eindruck war, dass die mit diesem Lied diesen Verwandlungsprozess von Sklave der Angst zu Kind Gottes, dass sie das so richtig einmassieren in die Menschen, die das miterleben auf so einem Konzert oder also das ist so, die versuchen eine Brücke zu bauen, um aus dieser menschlichen Realität in diese göttliche Realität hineinzukommen. Und deswegen, wenn man das hoffe ich, war das hilfreich, um das nachzuvollziehen, was auch in diesem Vers eigentlich gemeint ist und was vielleicht auch eine Hilfe sein kann, um so einen Verwandlungsprozess zu vollziehen.